Guten Morgen. Ich wiederhole kurz das Wichtigste von der vorigen Woche und bringe dazu ergänzend noch einen Punkt, zu dem ich wegen Zeitmangel nicht mehr gekommen bin. Also aus der Biografie, ganz einfach, sehr wichtig, diese jahrelange Fixierung auf die Bibliothek des Vaters, von der ich Ihnen ja letztes Mal ein Bild gezeigt habe. Dann sehr, sehr wichtig, die Bekanntschaft mit diesem Schriftsteller Pietro Giordani. Das hat was zu tun mit seiner Affinität zum Klassizismus, wobei es aber sehr, sehr wichtig ist, das haben wir ja auch gesehen, dass man differenzieren muss in Leopardis Auffassung von Klassizismus. Später natürlich, wenn er nicht mehr so total an Recanati gebunden ist, werden andere Personen auch sehr, sehr wichtig für ihn. Was ist sachlich zentral? Dieser Komplex der Rationalitätskritik. Und da muss man sich klar machen, habe ich gesagt, das kann man nicht deutlich genug unterstreichen, nicht gegen die Wissenschaft, sondern gegen die Wahrheit selbst richten sich seine Attacken. Also Wahrheit als solche, wenn sie als universeller höchster Wert oder als alleiniger Wertmaßstab genommen wird, ist destruktiv. Das gilt zunächst einmal für die Poesie. Da geht es um die Zerstörung des poetischen Reizes, aber es gilt auch allgemein. Und da habe ich gesagt, mittelfristig oder systematisch gesehen, führt diese Einstellung natürlich zu einer Aufwertung des Illusionären oder zwingt jedenfalls dazu, sich mit dem Begriff der Illusion vorurteilsfrei auseinanderzusetzen. Das ist ein vorläufig noch nicht ausgefüllter, aber doch ein Vorblick auf Nietzsche. Was korreliert dieser Rationalitätskritik positiv? Zunächst wird gegen den Wahrheitsfanatismus die Einbildungskraft gesetzt. Und da ist wichtig die Bindung der Einbildungskraft an die Sinne. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, dass das für ihn zunächst einmal ganz entscheidend ist. Einbildungskraft und Sinnlichkeit, diese Verbindung. Es ist wichtig für unser Verständnis, nämlich negativ gesehen, für unser Verständnis der eigentlich befremdlichen Vermischung von Romantik und Scientismus in der norditalienischen romantischen Bewegung. Also eine Vermischung, die unter anderem dort auch sich artikuliert in einer Unterscheidung verschiedener Aspekte, verschiedener Arten oder Entwicklungsstadien der Einbindungskraft. Also wenn Sie sich erinnern, dieser Lodovico di Breme hat ja einen historischen Fortschritt darin gesehen, dass die Einbindungskraft sich von der reinen sinnlichen Erfahrung wegwendet zu abstrakteren, subjektiveren Phänomenen. Und gerade die Bindung an die Sinne hält dafür das kindlich Unreife der Antike. Die antike Imagination ist eine, die sich von den sinnlichen Erfahrungen stimulieren lässt und daran festklebt sozusagen. Da sind wir natürlich versucht zu protestieren und zu sagen, was soll das heißen? Sinnenfeindliche Romantik, sowas kann es doch gar nicht geben, ist ein Widerspruch in sich selbst. Aber das muss man verstehen, das ist eine Sonderentwicklung. Das ist auch nicht nur ein Scapegoat oder irgendwie ein eingebildetes Ziel, das Leopardi sich aussucht, sondern das ist wirklich so und auch nicht nur bei diesem Di Breme so. Es handelt sich aber in dieser Sache überhaupt nicht nur um eine einfache Entscheidungsfrage, die man womöglich dann auch noch geneigt ist, ohne weitere Überlegung im Sinne von Leopardis, Parteinahme für die Sinnlichkeit, zu klären, sondern das ist wirklich eine sehr komplexe Angelegenheit, um die es da geht, die zuerst dann nur so als ein kultureller Unterschied zwischen deutscher und italienischer Romantik erscheinen mag. Also zum Beispiel, wenn Sie da diesen Di Breme mit dem Novalis konfrontieren, nicht, dann ist man erstaunt. Aber letztlich, wenn man genauer hinschaut, gar nicht so sehr. Und in dieser Angelegenheit wird sich auch Leopardi selbst ein bisschen bewegen, seine Position ein bisschen verändern. Vor allem geht es da, wenn man das dann genauer anschaut, das machen wir nicht jetzt, geht es da um Verschiebungen und Verlagerungen in den Begriff der Reflexion. Das ist ein wichtiger Punkt. Von einer eher denunziativen Verwendung des Begriffs Reflexion in der Abkehr vom Rationalismus in der frühen idealistischen deutschen Philosophie zum Beispiel, zu einer Neuaneignung und Neuinterpretation des Begriffs Reflexion in der Romantik. Ich werde da bei späterer Gelegenheit, kann ich jetzt nicht sagen wann, also nicht in der nächsten und wahrscheinlich auch noch nicht in der übernächsten Stunde, werde ich mal da ein bisschen eingehen auf Arbeiten des deutschen Autors Karl-Heinz Bohrer, der einiges geschrieben hat in einem Buch, das heißt Kritik der Romantik, glaube ich, über so Entwicklungen und ein bisschen subtilere Aspekte in der Verwendung des Reflexionsbegriffs. Das Verhältnis von Einbindungskraft, Romantik, Reflexion. Also das war das eine Positive zur Einbindungskraft, diese Bindung an die Sinne. Das andere, was ich aber nur angedeutet habe letztes Mal, was aber doch sehr große Bedeutung hat bei Leopardi, die Rolle des Naturbegriffs in diesem Zusammenhang. So wie Sinnlichkeit ist auch Natur ein positiver Referenzbegriff für seine Vorstellung von Einbildungskraft. Also insgesamt ist das so ein Dreieck, Beziehung von Natur, Sinnlichkeit, Imagination. Die Natur stellt eine konstante Grundlage für die Imagination dar, während bei die Breme die Imagination sich in der Geschichte gleichsam deplatziert, ihren Ort und ihre Funktion wechselt. Also ein wichtiges, ein zusätzliches Zitat aus Leopardi, in dem so eine Gegenüberstellung von Natur und Ratio herauskommt. Qui porträtiere che la ragione impresso che infinite cose enemica formale della natura. Also die Vernunft ist quasi überall Feindin der Natur. Und die Vernunft ist sozusagen Feindin des Menschlichen überall dort, wo es um Größe geht. Ja? Wo die Natur groß ist, ist die Vernunft klein und umgekehrt. Wo die Vernunft groß ist, ist die Natur klein. Das ist ganz, ganz interessant. Und daran schließen sich dann mehrfach in diesem Text, der relativ lang ist, dieser Discorso, Loblieder auf die Natur an. Primitivismus, das Primitive, ist auch ein Schlüsselbegriff. Das Primitive ist das Natürliche. Und die Kindlichkeit, die für die Breme sozusagen ein Signum des Zurückgebliebenen, des Anfangsstadiums, das überwunden werden muss, ist, die Kindlichkeit ist etwas Positives bei Leopardi. Und er macht also einen Gegensatz auf zwischen dem Primitiven, das ist das Natürliche, und in einer gewissen Weise Konstante. Also das Primitive ist nicht das, was sozusagen in einer Entwicklung überwunden wird. Das Primitive steht dem Modernen gegenüber als das Permanente, die mögliche Permanenz einer Natürlichkeit. Das Primitive gegen das Moderne. Zu verlangen, sagt er an einer Stelle, dass sich die Poesie wegbewegt vom Primitiven zum Modernen, das ist direkt gegen die Breme gerichtet, das heißt, die Poesie abzutrennen von dem, was ihre eigentliche Aufgabe ist. Sie von diesem, sie zu entkleiden, sie zu entblößen, von diesem sovrano diletto che è suo proprio, also von diesem Plaisir, von dem, was sie uns vermitteln kann, an Freude, an Erbauung. Sie wegzuführen von der Natur zur Zivilisation. Also da merkt man auch schon, natürlich Vortöne, einer Zivilisationskritik, die bis ins erste Drittel des 20. Jahrhunderts dann große Bedeutung hat. Das Primitive ist das Natürliche und der Zivilisation entgegengesetzt Und da tritt dann noch hinzu, auf der Seite des Zivilisationsbegriffs, das Barbarische. Also das Primitive ist dem Barbarischen entgegengesetzt. Das Barbarische ist das Destruktive im Zivilisationsprozess für ihn. Und das Primitive ist das Natürliche, aber eben nicht ein Natürliches, das einfach nur ein Anfangsstadium oder eine Vorstufe wäre, sondern eben in der Natur als etwas Konstantes. Das betone ich deswegen, weil das ein Bindeglied ist zu der Philosophie oder dem Denken Hölderlins. Die Kritik der Wahrheit und die damit einhergehende Aufwertung der Illusion, das sind Sachen, die natürlich, habe ich gesagt, die Frage nach dem Philosophieverständnis besonders interessant machen und auch auf Nietzsche vorausweisen. Und da geht es um sehr viel mehr, als man aus dieser eigentlich abwertenden Gleichsetzung von Philosophie und Metaphysik in dem Discorso entnehmen kann. Und ich habe Ihnen ja versprochen, Ihnen da Stellen vorzulesen, die eine Entwicklung bei Leopardi selbst zeigen in diesem Punkt. Also in dem Discorso haben wir wirklich, da wird mit der Wahrheit, mit der Wissenschaft immer auch die Philosophie, nämlich als Metaphysik, attackiert. Aber da gibt es eine Entwicklung, eine wichtige, und ich habe Ihnen versprochen, Ihnen da Stellen vorzulesen, die ein paar Jahre später geschrieben sind in dem Zivaldone. Aber davor habe ich noch etwas über die biografischen Aspekte seines Zugangs zur Philosophie gesagt. Und da mache ich jetzt noch eine Ergänzung. Also etwas, was ich letztes Mal vorgehabt habe, aber wo ich nicht mehr dazugekommen bin, nämlich zu diesem Spinoza-Beispiel, wenn Sie sich erinnern, wo er da in seinen Aufzeichnungen zur Vorbereitung auf diese Philosophieprüfung da dieses Beispiel gebracht hat mit dem Spinoza, auf Spinoza bezogen sozusagen, mit dem fallenden Stein, wo er gesagt hat, wenn der Stein, wenn der denken könnte, dann würde er ja auch glauben, dass er frei ist und dass er eine Rückübertragung auf unsere Situation. Aber wenn der Stein aber in Wirklichkeit nur aufgrund eines Naturgesetzes fällt, vielleicht ist dann auch alles, was wir tun, sozusagen natürlich durch Naturgesetze bestimmt und wir bilden uns nur ein, dass wir frei sind. Also das ist, so habe ich gesagt, so ein typischer Antigedanke, der sich da einschleicht in seine Lektüre dieser Texte. Der Stein, der physikalisch gesehen laut Leopardi bestrebt ist, in seinem gegebenen Bewegungszustand zu bleiben und dass er, wenn er dazu eben auch noch denken könnte, sich eben, wenn er dieses sein eigenes Streben denkend realisiert, für frei halten würde, für die Ursache dieser Permanenz halten würde. Obwohl er tatsächlich bloß wegen einer physikalischen Gesetzlichkeit so fällt, wie er fällt. Ich sage jetzt noch einmal, ich interessiere mich nicht für die Stichhaltigkeit der Sache. Das stimmt von vorn und hinten nicht. Was mich interessiert, ist ein Detail in der Präsentation des Arguments. Ein Detail in der Art, wie er dieses Argument präsentiert. Wenn Sie wollen, ein Detail in der literarischen Dimension der Sache, in der literarisch-rhetorischen Dimension. Da hat sich nämlich in der Art, wie er das zeigt, eine kleine Annahme versteckt, die überhaupt nicht trivial ist. Nämlich, dass, wenn er annimmt, dass der Stein denkt, dass er dann so tut, als wäre es völlig klar, dass das, was der Stein denkt, sozusagen seine eigene Gesetzlichkeit ist. Die Gesetzlichkeit, der er unterworfen ist, das Streben, seinen Bewegungszustand zu erhalten. Er sagt, jetzt nehmen wir an, dass der Stein denkt, und dann wird er ja denken, dass er selber die Ursache dieser Permanenz in seinem Bewegungszustand ist. Also, dass wenn er denkt, denkt er sozusagen das eigene Gesetz. Das ist aber überhaupt nicht selbstverständlich. Warum, wenn man sagt, wenn er denkt, dann denkt er das, warum? Wieso? Warum, wenn der Stein denken kann, denkt er nicht, heute ist aber wieder nicht so ein schönes Wetter wie gestern. Warum soll er nicht das denken? Zweierlei ist dran interessant. Warum lässt er ihn ausgerechnet seine eigene Gesetzlichkeit denken? Zweierlei finde ich interessant daran. Zwei Sachen, die auch zusammenhängen natürlich. Erstens gibt es hier eine Affinität mit dem Gedanken über die Nützlichkeit der intellektuellen Tugenden, den ich Ihnen auch skizziert habe voriges Mal, nicht? Wo er darüber nachdenkt, wozu braucht man eigentlich intellektuelle Tugenden, wozu sind die Nütze? Und da ist es seiner Argumentation nach so, dass die vor allem da sind, um uns eine Einsicht in die moralischen Tugenden zu gewähren. Also die intellektuellen Tugenden sind nützlich in ihrer Wendung nach innen. Die intellektuellen Tugenden sind nützlich in ihrer Wendung auf das Moralische unseres Selbstseins. Das in uns selbst, diejenige Instanz, Agentur oder diejenigen Prozesse in uns selbst, in denen sich unser Heil entscheidet. Also das ist übrigens eins der Motive, um den Begriff der Reflexion im Spiel zu halten. Nicht? Den kann man verwenden, um sich das zu beschreiben. Also das ist das eine, da gibt es eine Affinität. Weil auch dort wird schon Intellektualität mit Rückwendung assoziiert. Man möchte aber die Frage natürlich zweitens auch gleich auf sich selbst, also wir wollen sie auf uns zurückübertragen. Stellt sich nicht auch für uns diese Frage, ob wir etwas anderes als unser eigenes Gesetz überhaupt denken können oder denken sollen? Ob sozusagen der primäre Gegenstand oder das primäre Ziel unseres Denkens etwas anderes ist als unser eigenes Gesetz. Anders formuliert, gegenteilig, in der anderen Richtung formuliert, ob wir uns überhaupt einer Natur öffnen können, die nicht nur Gesetz ist, nicht nur unser Gesetz ist. Also, das ist eine Frage, das sind Fragen, diese Rückübertragung, die kommen in seinen Unterlagen da überhaupt nicht in den Blick. Aber wenn er später über die ganz andere Frage des Denkens, über die Rolle des Denkens in unserer Beziehung auf die Welt im Allgemeinen nachdenkt, dann fangen solche Überlegungen an, eine entscheidende Rolle zu spielen. Das sind dann genau solche Überlegungen, in denen sein Misstrauen gegen die Privilegierung des Denkens, gegen die Privilegierung der Rationalität sich kristallisiert, und wo er sich dann aber auch immer noch einmal mit diesem Misstrauen konfrontiert. Natürlich könnte man bei dieser Überlegung, die ich da jetzt angedeutet habe, eine Rückbeziehung auf Kant konstruieren, bei diesem Gedanken von der Priorität des Bewusstseins vom eigenen Gesetz. Aber das ist eine Luftkonstruktion natürlich, da gibt es überhaupt keinen Anhalt, das ist was man sich ausdenken kann, was man eventuell von der anderen Seite her dann einmal ein bisschen realistischer ausführen kann. Aber das sind dann im Weiteren, werden aus solchen Ansätzen große und wichtige Fragen in seiner Philosophie. Also das ist jetzt das Ende dieser Ergänzung, dieser Gedanke, warum eigentlich lässt er den Stein, wenn er ihn denken lässt, gleich das Denken, sozusagen sein eigenes Gesetz, warum lässt er ihn, wenn er denkt, nicht offen sein in seinem Denken gegenüber der Natur zum Beispiel oder gegenüber der äußeren Welt oder gegenüber einer Gottheit oder sowas. Ne? Gut, und jetzt komme ich zurück auf dieses Versprechen, Ihnen da ein paar Stellen vorzulesen und ein bisschen zu kommentieren, die später sind und an denen man sehen kann, wie sich dieses philosophiekritische Element, wie sich das ein bisschen verwandelt. In den Jahren, die da folgen, also so bei dem in etwa 20-jährigen Leopardi und dann ein bisschen später, da entwickelt sich vor allem das, was ich gesagt habe, dass das inhaltlich schon in dieser Lektüre seiner Sammelwerke da angelegt ist, da entwickelt er eine philosophische Position, die man mit Ismen bezeichnen kann. Er wird, und das bleibt er dann immer, ein areligiöser Materialist, ein rationalitätskritischer, sensualistischer Materialismus ist das. Das ist eine ganz eigene philosophische Position, wo ich gestehen muss, dass ich mich noch nicht wirklich ernsthaft jetzt damit beschäftigt habe, aber das tue ich noch im Laufe dieses Semesters, Resonanzen zu finden. Ich habe Ihnen letztes Mal angedeutet, vielleicht am ersten bei Feuerbach, dass man dann sowas finden kann. So einen sensualistischen Materialismus, ne, der areligiös und auch rationalitätskritisch ist. Jetzt lese ich Ihnen aber Stellen vor, zunächst mal zwei sehr nah beieinander liegende Stellen aus dem Zibaldone aus dem Jahr 1821, also das ist so 3 Jahre später als dieser Discorso. Im September 1821 ist das geschrieben. Also da sagt er an einer Stelle, schauen wir jetzt einmal nach, was die Imagination eigentlich bringen kann für die Philosophie, was die Imagination für eine Funktion für die Philosophie, die ja eigentlich ihr Feind ist, sagt er in Klammer dazu, bringen kann. Und schauen wir nach, in welchem Grad es stimmt oder bis zu welchem Grad es stimmt, dass ein großer Dichter unter einer leichten Veränderung der Umstände auch immer ein großer Philosoph hätte sein können. Ein Promotore, ein Vertreter oder ja, ein Exponent genau jener Vernunft, die tödlich ist für die Beschäftigung, die er faktisch hat. Ja, also bis zu welchem Grad es möglich wäre, dass jemand, der ein großer Dichter ist, unter leicht veränderten Umständen auch hätte ein großer Philosoph werden können, obwohl das ja ganz große Gegensätze sind. Und da sagt er, die Eigentümlichkeit oder das Charakteristische für den großen Dichter ist die Fähigkeit der Einsicht in Ähnlichkeiten. Similitudini. Und da zitiert er auch den Homer sofort. Das ist das, die Domäne der Einbildungskraft. L'animo in entusiasmo, der Geist, wenn er enthusiasmiert ist, in der Hitze irgendeiner Passion, also in leidenschaftlicher Erregung, also denken da der Locus Classicus für diese Sachen, diese Unterscheidung der verschiedenen Enthusiasmen in Platos Phaedros. Also der Geist, wenn er von so einem Enthusiasmus erfasst wird, entdeckt die unglaublichsten Ähnlichkeiten zwischen den Dingen. Eine, wenn auch nur flüchtige sozusagen Kraft oder flüchtiger Einfluss oder Veränderung im Körper kann einen Einfluss auf seinen Geist, Spiritus haben und lässt ihn Beziehungen sehen zwischen ganz verschiedenen Dingen, lässt ihn Vergleiche und Ähnlichkeiten feststellen auf die ingeniöseste Art, im Sinne, im ernsthaften Sinn, aber auch im scherzhaften, zeigt ihm Relationen, an die er noch nie gedacht hat, gibt ihm also mit einem Wort eine wunderbare Leichtigkeit, die Dinge in Zusammenhänge zu bringen, die Gegenstände der verschiedensten Arten, also über Artgrenzen hinweg, wie zum Beispiel über die Grenze hinweg zwischen l'ideale col più puro materiale, über die Grenze zwischen dem Idealen, dem Geistigen und dem Materiellen hinweg Ähnlichkeiten entdecken und incorporare vivissimamente il pensiero il più astratto, also das, den abstraktesten Gedanken einen Körper zu geben und alles auf Bilder zu bringen, alles in Bildern darzustellen und daraus, aus dieser Darstellung von allem in Bildern, auch wieder neue Bilder entstehen zu lassen. Und das nicht allein in dem Sinn, dass schon entdeckbare, vorhandene Ähnlichkeiten ausgenützt und vermehrt werden, sondern auch in dem Sinn, dass wo die Ähnlichkeiten von sich aus gar nicht da sind, durch, sagt er, Colmezzo di epiteti nuovissimi, Metaphore ardidissime, also mit Metaphern und Epitheten, also mit sprachlichen Elementen, Zwischenglieder geschaffen werden und dort Ähnlichkeiten sozusagen kreiert werden, die es vorher gar nicht gegeben hat. Ja, das ist ganz, das sind sozusagen die eigentlichen Fähigkeiten, das sind die großen Fähigkeiten, das sind die entscheidenden Fähigkeiten des großen Dichters und die kommen alle von dieser Fähigkeit her, Rapporti delle cose zu entdecken, auch zwischen den entferntesten Dingen. Und dann schließt er diese Überlegung ab mit den Worten, und das alles macht den Philosophen aus. Ja? Or questo è tutto il filosofo. Die Fähigkeit zu entdecken, zu erkennen, Beziehungen herzustellen und Beziehungen, Rapporte herzustellen zwischen dem Einzelnen und dem Allgemeinen. Also er beschreibt sozusagen diese typischen Fähigkeiten der poetischen Imagination und dann sagt er, nur wenn ihr jetzt aufgepasst habt, dann habt ihr erkannt, das ist es, was auch den großen Philosophen ausmacht. Ne? Die Fragestellung ist, was bringt die Einbildungskraft für die Philosophie? Und dann beschreibt er, was so typisch ist für die Einbildungskraft, und dann schließt er damit und sagt er, das macht den großen Philosophen auch aus. Also, das ist eine Stelle, die zeigt schon ganz stark die Möglichkeit einer Versöhnung mit der Philosophie. Vorausgesetzt, die Philosophie ist bereit, mehr oder weniger in Poesie aufzugehen. Also es liegt ein gewisser Imperialismus des poetischen Denkens drinnen. Ich zeige euch, was wir Dichter können und ihr Philosophen, wenn ihr im Stand seid zu erkennen, dass ihr auch nichts anderes macht, dann wird von uns anerkannt. So quasi, das ist die Idee. Dann gebe ich sozusagen meine harsche Ablehnung von vor 2 Jahren ein bisschen auf, ne? Wenn die Philosophen bereit sind, anzuerkennen, dass ihre leitenden Begriffe und Methoden ihren Ursprung eigentlich in der Poesie haben. Also das ist so ein Zeugnis, ne? So für eine leichte Verschiebung, Milderung seiner Position. An dieser Stelle sind aber neben der generellen Aussage durchaus auch Einzelheiten wichtig. Die spezifischen Leistungen, die ich Ihnen da vorgelegt habe, die er da aufzieht, die spezifischen Leistungen, die er der enthusiasmierten Einbildungskraft zuschreibt. Und Sie müssen dabei im Auge behalten, an einer Stelle zuschreibt, wo es eben um die Bedeutung für die Philosophie geht. Also wenn er sich nicht diese Frage gestellt hätte, dann hätte er es vielleicht anders gemacht. Funktionen, die für die Philosophie relevant sein können. Ich weise da auf 3 Details hin. Ich habe es ja schon vorgelesen, aber ich unterstreiche 3 Punkte noch einmal. Erstens, was daran interessant ist, dass die vergleichende, die ähnlich machende Funktion der Einbindungskraft ausdrücklich auch noch die Assimilation des Idealen mit dem Körperlichen mit einbegreift. Ideale col più puro materiale. Also sie leistet die Verkörperung des abstraktesten Denkens. Wir denken, wir denken, ohne Anhalt im Text, wir denken uns das dazu, an Kants Rede davon, wie das Schema der Einbindungskraft, auch dasjenige, was schlechthin dem Sinnlichen entgegengesetzt ist, in ein Bild bringen kann. Das ist sehr interessant. Ne? Erster Punkt. Ne? Also diese Ähnlichmacherei, die geht so weit, dass sie auch das, was von sich aus das Unähnlichste ist, zusammenbringen kann, vermitteln kann. Zweitens, dass die Einbindungskraft alles in Bilder verwandelt. Sie ist die Fähigkeit, diritur tutto ad immagine, alles auf Bilder zu bringen. Und dass sie dann, wenn sie alles auf Bilder gebracht hat, diese Bilder manipulieren kann, in dem Sinn, dass sie immer wieder neue aus ihnen entstehen lässt. Darin liegt die unbegrenzte Erweiterbarkeit, Kapazitas, der Einbildungskraft. Auch ein wichtiger allgemeiner Punkt. Und schließlich drittens, dass sie dabei nicht nur von explizit gegebenen Ähnlichkeiten ausgeht, sondern mit Hilfe von Metaphern, Epitheti Novissimi, also mit Hilfe künstlich eingeführter Zwischenglieder, Ähnlichkeiten gewissermaßen originär entstehen lassen kann. Darin, also dort, wo sie noch gar nicht waren, Ähnlichkeiten produzieren kann. Dort liegt ihre Kreativität, die Kreativität der Einbildungskraft. Der Vergleich ist nicht im Sinne eines realen Einflusses, der Vergleich, den ich jetzt machen möchte, ist nicht im Sinne eines realen Einflusses zu substantivieren, aber im Sinne der Assoziation ist er einfach unausweichlich, der Vergleich nämlich dieser Details mit den fundamentalen Charakteristika des mathematischen Denkens, die der junge Descartes herausgestellt hat. Das sind genau die Punkte, die Descartes in seiner Kritik der traditionellen Geometrie sozusagen als wesentliche Punkte seiner eigenen neuen Auffassung von Mathematik akzentuiert hat. Erstens, ein vereinheitlichtes, konsistentes und flexibles Symbolsystem. Das ist das zweite von diesen Details, die ich bei Leopardi aufgezählt habe. Die Einbindungskraft macht alles zu Bildern. Die Suspendierung, zweitens, traditioneller Gattungsunterschiede. Die Suspendierung aller Gattungsunterschiede. Also hier ist das bei Leopardi das erste Detail, die Suspendierung sogar des Unterschiedes zwischen dem Idealen, zwischen dem Geistigen und dem Körperlichen. Dem entspricht bei dem frühen Descartes in seiner Theorie der Mathematik die Suspendierung der Unterschiede zwischen den geometrischen Gattungen, also vorhin zwischen der Gattung der Kurven, die mit Zirkel und Lineal konstruiert werden können, und der Kurven, die Kegelschnittslinien sind, also die Existenz des Kegels, die eine zusätzliche Existenzannahme machen, die Existenz des Kegels voraussetzen, wird auch suspendiert von Descartes. Und letztlich diese Idee der Freiheit zur Einführung von Modellen, die Ähnlichkeiten dort erzeugen, wo sie von Natur aus gar nicht existieren. Das sind drei ganz, ganz entscheidende Punkte, das sind eigentlich die wichtigsten Punkte, wenn man das verallgemeinern möchte, in dieser Mathematikreform von Descartes. Die Affinität ist meines Erachtens unabweisbar. Also was ich sagen würde, ist eben, Leopardi stellt unbewusst und in einer natürlich vollkommen anachronistischen Weise ein Kontinuum von rhetorisch inventiven und auf der Seite mathematischem Denken wieder her, indem 200 Jahre vorher, im späten Humanismus, der junge Descartes eine ganz neue Konzeption von wissenschaftlicher Rationalität zu entwickeln begonnen hat. Also das Wichtige ist natürlich der Anachronismus, nicht? Also Folge, das ist ein Punkt, wo man sagen könnte, da hat mich vorige Woche nach der Vorlesung ein Kollege angesprochen, ob es irgendwelche Reflexe des Denkens von Giambattista Vico bei Leopardi gibt. Und das wäre so ein Punkt, wo man sich das fragt. Ich kenne mich da nicht wirklich aus und Vico ist bei mir eine Bildungslücke, aber ein bisschen habe ich nachgeschaut. Es scheint schon so zu sein, aber das ist gar nicht so leicht zu etablieren. Also was er da wann wirklich gelesen hat, haben könnte von Vico, liegt nicht auf der Hand. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es da wirklich Einflüsse gibt. Jetzt lese ich da eine zweite Eintragung vor, die hat er einen Tag später geschrieben. Einen Tag später schreibt er was in einer völlig anderen Tonart, ja, aber sehr interessant. Mein System, meine Philosophie, ist nicht nur ein begründeter und bewiesener Skeptizismus, nicht einfach nur Skeptizismus, Scetticismo ragionato e dimostrato, sondern meine Position ist, dass die menschliche Vernunft, soweit sie sich immer oder wie weit sie sich immer entwickeln mag, sich überhaupt nie von diesem Skeptizismus wird lösen können, sondern dass es im Gegenteil sogar so ist, dass der Skeptizismus das einzige Wahre ist. Und dass wenn unsere Vernunft auf irgendeine Weise Wahrheit finden kann, die nur im Zweifeln besteht, die Wahrheit überhaupt nur im Zweifel besteht, also der Skeptizismus sozusagen die Wendung gegen sich selbst das einzig Wahre der Vernunft ist, gegen sich selbst. Und dass sie sich entfernen muss von allem Anspruch darauf, sichere und wahre Urteile hervorbringen zu können. Und dass es eben nur, dass es nicht nur so ist, dass nur der Zweifel zur Wahrheit führt, wie Cartesius sagt, sondern dass nur der Zweifel die Wahrheit ist. Ja? Das ist schon eine erstaunliche Sache. Il vero consiste essenzialmente nel dubbio. Und das ist das ganze Wissen, das Zweifeln, im Zweifel liegt das ganze Wissen, das uns zugänglich ist. Dann kommt in dieser Eintragung eine kleine Stelle, in der er einen Gedanken wiederholt, der sich bei Descartes schon sehr früh gefunden hat, aber wie gesagt, auch hier gilt, da kann man nicht sagen, was er gelesen hat und wahrscheinlich hat er, möglicherweise hat er zu der Zeit, wo er das geschrieben hat, überhaupt nichts von Descartes gelesen, sondern das wie die anderen Sachen auch nur aus irgendeinem Sammelband herausgezogen oder exzerpiert oder so. Jedenfalls kommt dann eine Stelle, wo er einen Gedanken aufnimmt, der bei Descartes schon sehr früh auch eine große Rolle spielt, nämlich dass sich das mit dem Zweifel auch dadurch erhärten lässt, dass es in der ganzen Geschichte der Philosophie überhaupt auch von den gescheitesten Leuten nie eine These aufgestellt worden ist, die nicht einer, der genauso gescheit ist, widerlegt oder der nicht ein anderer widersprochen hätte. Also dass es da sowieso nie dazu kommt, dass diese Wissenschaft irgendwo einen sicheren Fuß fassen kann oder sowas. Und dann kommt noch ein Absatz an dieser Stelle, wo er diesen Materialismus, von dem ich gesprochen habe, artikuliert. Alles ist materiell in unserem Geist und in unseren Fähigkeiten. Der Geist, alles muss als materiell betrachtet werden. Es gibt sozusagen keinen selbstständigen Geist. Und dann sagt, das ist jetzt teilweise auch sehr interessant, da gibt es dann auch so ein bisschen
mögliche Referenz auf Vico. Der Intellekt vermag überhaupt nichts ohne die Sprache, weil perché la parola è quasi il corpo dell'idea la più astratta. Also in den Worten verkörpert sich oder realisiert sich das Geistige oder das Mentale. Sehr interessanter Punkt. Ne? Und in Wirklichkeit ist daher wegen dieser Realisierung in der Sprache der Geist eine cosa materiale. Und die Idee ist unmittelbar verbunden mit der Sprache, mit dem Wort und dort materialisiert, quasi materializzata. Unser Gedächtnis, alle unsere mentalen Fähigkeiten können überhaupt nichts, wenn sie nicht sozusagen reduziert sind oder vermögen gar nichts aussehen in ihrer Reduktion auf Materie. Und es muss also daher immer das Ideale im Sinnlichen gesucht werden oder beziehungsweise im Sinnlichen sich realisieren können. Also das artikuliert seinen Materialismus und Skeptizismus. Ich habe jetzt dann noch eine andere Stelle mir vorgenommen, Ihnen vorzulesen. Das ist jetzt noch 2 Jahre später, im September, ziemlich genau 2 Jahre später, im September 1823. Das geht so in einer ähnlichen Weise, da wird das noch ein bisschen intensiviert oder noch ein bisschen deutlicher, diese Annäherung der poetischen Einbildungskraft an die Philosophie, also die Abmilderung sozusagen der Philosophiekritik. Es ist ebenso verwunderlich wie aber auch wahr, dass die Poesie, die ihrer Natur nach immer nach dem Schönen sucht, und die Philosophie, die ihrer Natur nach die Wahrheit sucht, also genau das Gegenteil, trotzdem die allerhöchste Affinität zueinander aufweisen. So, das noch ein bisschen deutlicher. Also da affirmiert er selber schon das, wo er vorher gesagt hat, schauen wir einmal nach, ob da überhaupt eine Beziehung besteht. Und da sagt er dann auch, dass sie also trotz dieser Gegensätzlichkeit, das sind, was die stärkste Affinität hat, und dass es, und jetzt noch einmal, der Übergang von der problematischen Frage zur Affirmation, und dass der wirkliche Dichter in Wirklichkeit auch die besten Dispositionen hat, ein großer Philosoph zu sein. Und der große Philosoph am besten disponiert ist, auch ein großer Dichter zu sein. Obwohl doch in Wirklichkeit da die größten Gegensätze bestehen. Also keiner von beiden kann nicht groß in seinem Beruf, in seiner Profession sein, ohne die Fähigkeiten, die man auch für die andere braucht. Das habe ich schon an anderen Orts gesagt. Den anderen Ort haben wir gerade kennengelernt. Die großen Wahrheiten, ja? Also müssen Sie bedenken, jetzt ist von Wahrheiten durchaus in einem neutralen Sinn, wenn nicht gar in einem positiven Sinn die Rede, oder zumindest mal der Annahme. Die großen Wahrheiten, vor allem im Abstrakten, im Metaphysischen und im Psychologischen, können nicht entdeckt werden ohne einen Enthusiasmus, ohne eine Begeisterung der Vernunft. Und Begeisterung heißt eben genau sozusagen Offenheit für diese Fähigkeiten der Einbildungskraft, Mobilisierung genau dieser Fähigkeiten der Einbildungskraft. Und können nicht von jemandem entdeckt werden, der einen solchen Enthusiasmus nicht fähig wäre. Die Poesie und die Philosophie sind gleich auf, del pari. gleichsam Höhepunkte oder Gipfelleistungen des menschlichen Geistes. Und dann, kommt dann noch eine Überlegung, da schließt er dann an, eine Überlegung des Inhalts, dass sie aber trotzdem die sind, die am geringsten geachtet werden von der Menge. Also weil sie die, weil sie eben nicht nützlich sind. Ne? Man zieht ihnen alles mögliche andere vor, was nützlich ist, wo man was drum kriegt. Die sind nicht nützlich, die bringen einem nichts ein, obwohl sie die höchsten Entwicklungen der menschlichen Fähigkeiten sind, die bringen einem nichts ein, außer eventuell Ruhm und den erst, wenn man tot ist. Man muss sich da immer erinnern, wenn er an über den Ruhm sowas sagen, ja, erfährt man immer die Bemerkung oder die Feststellungen von Henry James ein, der wirklich ernsthaft bös war darüber, dass er den großen Ruhm, den er einmal haben wird, da war er sich sicher, nicht selber erleben kann. Also an dieser zweiten Stelle kommt eigentlich nichts Neues gegenüber der ersten, aber Sie sehen diese kleine, doch noch kleine Bewegung, es wird jetzt sozusagen wirklich gesagt, was zuerst nur erwogen wird. Ne? Also nämlich, dass es halt durchaus sozusagen positive Beziehungen zwischen der Poesie und der Philosophie gibt. Der Enthusiasmus, der am Grund der philosophischen Kreativität liegen muss, schafft die Verbindung mit der Poesie. Man könnte sagen, dass das noch immer eine imperialistische Einstellung von Seiten der Poesie gegenüber der Philosophie ist, aber die Position ist doch schon ein bisschen verschoben. Leopardi zieht sowas nie ausdrücklich in Erwägung, aber man könnte den Vergleich durchaus so fortsetzen, dass man sagt, die Philosophie nützt in ihrem Enthusiasmus die Einbindungskraft zur Entwicklung abstrakterer Beziehungen. Wenn man sowas sagt, dann ist man aber den Positionen von dem Lodovico di Breme schon ein ganzes Stück näher gerückt eigentlich, als ursprünglich in diesem Discorso vorgesehen war. Nicht? Weil dann nützen beide die Einbindungskraft, dann gibt es eine spezifische Verwendung der Einbindungskraft, die zur Entdeckung oder Erforschung abstrakterer Zusammenhänge da ist. Sehr, sehr wichtig, wenn man ein Profil von Leopardis Denken haben will, sehr, sehr wichtig ist, die Spannung zu erkennen, die hier noch ganz unaufgelöste Spannung zu erkennen zwischen den beiden Teilen in der Notiz vom Jahr 21, nämlich zwischen dem Skeptizismus, den er da als eigene Position deklariert und wo die einzige Wahrheit letztlich der Zweifel ist, und dem, wenn auch ein bisschen gedämpften Vertrauen auf eine Begeisterungsfähigkeit der Philosophen, das eine gewisse Kreativität oder ein Potenzial der Erbauung verspricht. Das ist, glaube ich, das ist ein sehr, sehr wichtiger, das ist vielleicht von den allgemeinen Zügen, die man feststellen kann, der wichtigste, dass das unaufgelöst ist. Das steht ganz hart nebeneinander, sozusagen das anwachsende Vertrauen, das in der Philosophie so etwas wie Erbauung und auch so etwas wie Wahrheiten zulässig ist oder dort Wahrheiten entdeckt werden können, die der Erbauung dienen und nicht nur destruktiv sind auf der einen Seite und gleich daneben diese Befestigung so eines ganz radikalen Skeptizismus, das nur im Zweifel überhaupt letztlich der Sinn des Denkens liegt. Also darauf werden wir natürlich immer wieder zurückkommen, wenn wir über Leopardi weitersprechen. Jetzt wechseln wir mal und ich sage Ihnen ein bisschen was über Hintergründe, zuerst kurz biografischer Art und dann mehr sachlicher Art bei Hölderlin. Bei Leopardi haben wir als philosophischen Hintergrund oder im philosophischen Hintergrund diese Lehrbücher wahrgenommen vom Typ Elementa Philosophiae in Adolescentium Usum oder wenn man heute das übersetzt, weil es ist ja von der Analysis Notion um die Rede, so, also wie man sagt, analytische Philosophie für Heranwachsende oder sowas. Sollte man sich direkt einmal anschauen und heute in den entsprechenden Diskussionsgruppen vielleicht einmal zur Lektüre vorlesen, die es ja bei uns gibt. Ich glaube, dass die Lektüre dieser Werke, die spezifische Lektüre, dass man ziemlich hoch veranschlagen sollte, wie das seine Stellung zur Philosophie und seine Denkweise generell geprägt hat. Ich habe da gesagt, so subversive Apologetik. Ja? Sozusagen immer das in den Raum stellen, wogegen man eigentlich ist, und dann fraglich machen, ob man eigentlich dagegen ist. Was zählt mehr? Was zählt mehr, dass wir überhaupt darüber geredet haben oder dass wir gesagt haben, es ist falsch? Ja? So. Das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Denkfigur in der ganzen Aufklärungszeit und in der von der Aufklärung beeinflussten Periode im 19. Jahrhundert. Also relativ konservative Denker wie La Bruyère zum Beispiel kritisieren an Molière sozusagen seine Kritik der Laster. Ein wirklicher Konservativer kritisiert an den Kritiker des Bösen, dass das gemeinsam wahrgenommene Böse ist, dass er es überhaupt auf die Bühne bringt. Ja, was zählt mehr? Ne? Sozusagen, dass man es überhaupt sehen kann oder dass man dagegen ist. Ne? Das ist eine wichtige Denkfigur, die immer wieder da ist. Und die ist bei Leopardi auf einer sehr, sehr subtilen, auf einer subtilisierten Ebene, ne? ist die leitend, meines Erachtens. Also man sollte das hoch veranschlagen, wenn man sozusagen einen Zugang zu seiner spirituellen, denkerischen Persönlichkeit haben will. Hölderlins Begegnung mit der Philosophie ist von einer total anderen, um nicht zu sagen diametral entgegengesetzten Art. Das ist ein völlig anderer Zugang, Eintritt in das philosophische Denken. Aber ich möchte zuerst kurz was sagen zu frühen Phasen seiner Biografie. So, ja. Das ist die eine Seite. Ja. Das andere, der Vergleich mit Descartes, das ist sozusagen eine extra Bemerkung von außen. Ja? Von außen. Eine Bemerkung, deren Witz natürlich vor allem in der Perzeption, in der Wahrnehmung dieser frühen rationalistischen Entwürfe von Descartes liegt, dass die viel stärker sozusagen in einem humanistischen Kontext gesehen werden müssen, dass für das Verständnis von Descartes früher Wissenschaftsphilosophie ganz entscheidend ist zu sehen, dass da Impulse wirksam sind, die aus der Methodologie sozusagen der Rhetorik, insbesondere der Inventio-Lehre, der rhetorischen Inventio-Lehre stammen. Also dass der Gegensatz, den man dann normalerweise aufmacht, dass man sagt, aha, da gibt es den Humanismus und auf der anderen Seite gibt es diese Abstraktionsnarischen wie Descartes, die tun alles nur mathematisieren und die zerstören uns die ganze Schönheit sozusagen der rhetorischen Erfindungsfähigkeit, der Einbildungskraft, dass das ein Blödsinn ist, dass das in Wirklichkeit zusammenhängt. Und dass diesen Zusammenhang, der da historisch besteht, Leopardi 200 Jahre später sozusagen völlig anachronistisch noch einmal sehen lässt, wenn er erklärt, was an der Einbildungskraft es ist, was für die Philosophie interessant wäre. Habe ich mich? Aber das ist sozusagen ein Nebengedanke von mir. Der Gedanke, der bei Leopardi selber da ist, ist einfach der, den Sie zuerst benannt haben. Ne? Dass es jetzt darum geht, gemeinsame Fähigkeiten, gemeinsame Kompetenzen zu identifizieren, die für die Poesie und für die Philosophie gelten können. Man könnte da, was Descartes betrifft, natürlich das noch weiterführen und vielleicht sogar noch handfester, indem man auf diese Sache mit diesen Erweckungsträumen da hinweist, wo es auch so ganz manifest, das ist das, was der Herr Moser zum Teil, ne, in dem in seinem Buch über den frühen Descartes geschrieben hat. Okay, ja, gut, also jetzt, oder? Gut. Also Hölderlins Begegnung mit der Philosophie ganz anders. Zuerst kurz zur Biografie, bis etwa 1795. Das ist eine Sache, die man bei Hölderlin ganz gut skizzieren kann, auf eine konventionelle Art. Und das ist ja sowieso jetzt nur ganz grob. Während eine Auseinandersetzung mit Hölderlins Biografie von dieser Zeit an, von 1795 an, vor ganz, ganz große Probleme stellt, wegen der ungeheuren Beschleunigung in den nächsten 10 Jahren, wo sich mehrmalige radikale Änderungen in den Lebensumständen überschneiden mit ebenso tiefgreifenden, sehr rasch sich ablösenden Entwicklungen seines Denkens und vor allem seiner Dichtung. Also da gibt es dann alle 2 Jahre sozusagen Ortswechsel, radikale Wechsel in der Einstellung und ganz, ganz entscheidende Fortschritte und Brüche in seiner Entwicklung als Dichter. Aber bis ungefähr 95 kann man die Sache einigermaßen überblickbar und plausibel darstellen. Wenn man unbedingt einen allerdings wirklich ganz, ganz kleinen Punkt der Übereinstimmung mit Leopard in den Lebensumständen sehen will, dann würde ich sagen, wäre das am ehesten die Erfahrung des Eingesperrtseins. Aber sogar dieses Eingesperrtsein ist von total verschiedener Art, denn Hölderlin war in seiner Jugend nicht in so einer Art von Einzelhaft wie Leopardi, sondern in einer Klosterschule und dann in einem Stiftsinternat, also zusammen mit Altersgenossen. Und vor allem hat er da sehr schnell Freunde gefunden, die wirklich sein ganzes Leben für ihn wichtig bleiben sollten. Er ist aus einem bürgerlichen, pietistisch frommen Haushalt in Württemberg. Der schwäbische Pietismus, das ist eine Sache, auf die werden wir viel später noch einmal ausführlicher zurückkommen. Der schwäbische Pietismus ist eine sehr bedeutende, auch heute noch wirksame Bewegung im Protestantismus. Eine Bewegung, in der die Frömmigkeit sehr stark als Wendung nach innen, Authentizität des Glaubens, Unabhängigkeit von formaler Autorität und von äußerlichen Ritualen gesehen wird. In dem schwäbischen Pietismus hat es von Anfang an immer schon obrigkeitskritische Elemente gegeben, die darüber hinaus gehen, was der Protestantismus von vornherein natürlich an Institutionen und Obrigkeitskritik enthält. Für Hölderlin war eine kirchliche Berufung, ein Pfarramt als Berufsziel vorgesehen und daher ist er auch in die entsprechenden Schulen gegangen, in Denkendorf und Maulbronn in die Klosterschule, 1788, mit 18 Jahren hat er zu studieren begonnen, in Tübingen, im Tübinger Stift, 5 Jahre lang war er dort als Student bis 1793. Er hätte nach Abschluss des Studiums eine Vikarsstelle antreten sollen, also das heißt eine Pfarrervertretung, also vorgesehen war, das war sehr, sehr schematisch, seine Laufbahn war schematisch geplant, also man kommt aus der Schule raus, nimmt man so eine Pfarrervertretungsstelle an, dann heiratet man, das gehört auch dazu unbedingt, dann stirbt der Pfarrer und dann wird man selber der Pfarrer. Er war schon bevor er das Stift verlassen hat, also bevor er das Studium abgeschlossen hat, entschlossen, das nicht zu machen, also eine andere Laufbahn einzuschlagen. Er hat schon in der Schule oder im Studium begonnen, Gedichte zu schreiben und hat auch Anerkennung gefunden. Es sind auch Sachen publiziert worden. Es war jedem, der ihn gekannt hat, klar, dass er eine große Begabung ist und hat eben die Absicht gehabt, weiter zu studieren. Er hat sehr früh die Absicht gehabt, weiter zu studieren. Zeitlang hat er erwogen, ein Studium der Rechte anzuschließen, aber eigentlich hat sich das dann schon so verschoben, dass ihm klar geworden ist, er möchte Philosophie studieren und Schriftsteller oder Philosoph werden und nicht Pfarrer. Das Studium in dem Tübinger Stift, das war gratis, das war ein Stipendium des Landesherrn und damit war die Verpflichtung verbunden, nachher in den Kirchendienst einzutreten. So ähnlich wie das heute in den Vereinigten Staaten ist, wo eigentlich für alle, die an einer guten Universität studieren wollen, es notwendig ist, Schulden aufzunehmen und damit die Verpflichtung einhergeht, nachher Angestellter der Bank zu werden. Oder für die Bank sein ganzes Leben lang diese Schulden für die Bank abzuarbeiten. So war da vorgesehen, dass man dann ein Pfarrer wird. Davon konnte man sich aber dispensieren, indem man eine andere Beschäftigung angenommen hat von einem bestimmten Typ, also wo man nachweisen konnte, dass man eine Beschäftigung von einem bestimmten Typ hat, die da nicht allzu weit abweicht davon, dann ist einem das erlassen worden oder zumindest auf Zeit erlassen worden. Und was da fast alle gemacht haben, war eine Hauslehrerstelle anzunehmen. Also auch Hölderlins Intimus oder Spezi, der später berühmt geworden, auch sehr berühmt gewordene Philosoph Hegel, hat dann nach Abschluss dieses Studiums eine Hauslehrerstelle angenommen. Und Hölderlin hat durch Vermittlung eines Bekannten eine solche Stelle bekommen bei Charlotte von Kalb. Das war die Freundin Friedrich Schillers. In Waltershausen, im Schloss Waltershausen war die. Dort hat er eine Hauslehrerstelle bekommen, das ist in Thüringen, nicht weit von Jena. Und zwischen Waltershausen und Jena, das ist so, nur kurze Bahnstationen, zwischen Waltershausen und Jena liegen dann Erfurt und Weimar. Also das ist das Zentrum, Epizentrum gewesen damals des intellektuellen Lebens in Deutschland. Er ist dort in Waltershausen über ein Jahr geblieben, also da war er 93, da war er dann 23, ne? Ist dort ein Jahr geblieben und hat in dieser Zeit auch tatsächlich eine Beziehung, quasi Nahbeziehung zu Schiller aufgebaut und hat dort auch schon große Teile des Romans Hyperion oder der Eremit in Griechenland geschrieben, ein herausragendes Werk in einer Epoche, in der es keinen Mangel an herausragenden Werken in der Prosa gegeben hat, weder in Deutschland noch in Frankreich oder in England. Die Hauslehrertätigkeit war nicht das Richtige für ihn. Das ist vorzeitig abgebrochen worden. Aber er ist in Kontakt mit Schiller geblieben. Also das hat die Beziehung mit Schiller nicht zerstört. Schiller hat ihn weiterhin protegiert und Hölderlin ist zum Studium nach Jena gegangen. Also hat diesen Wunsch realisiert, Philosophie zu studieren im Anschluss an diese theologische Ausbildung. Jena war damals das Zentrum schlechthin der fortschrittlichen neueren Philosophie, mit der ganz großen Attraktion Fichte. Also die Wissenschaftslehre, Fichtes Wissenschaftslehre ist das erste Mal ein Jahr später erschienen. Dieter Henrich hat einmal gesagt, dass diese Situation, der hat das mal als eine Supernova bezeichnet, diese intellektuelle Situation, ein Höhepunkt philosophischer Ambition, Intensität und auch Wirksamkeit, den man nur vergleichen kann mit dem Athen zur Zeit Platos und eventuell dem Florenz in der Zeit, wo Massilio Ficino von Cosimo Medici protegiert worden ist, also der Florentiner Neuplatonismus im 15. Jahrhundert. Das stimmt auch irgendwie. Eine Zeit wirklich eines ganz rasanten intellektuellen Austausches auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Hölderlin hat in dieser Zeit, also er war da so Mitte 20 jetzt, ne, hat in dieser Zeit Kontakt wirklich mit den bedeutendsten Intellektuellen gehabt. Die Frage ist, wie er den genutzt hat eigentlich, aber er hat diese Leute alle gekannt und getroffen. Herder, Friedrich von Hardenberg, wahrscheinlich auch Wilhelm von Humboldt. Er hat zweimal Goethe getroffen, das sind ganz diese berühmte Anekdote, dass er das zuerst gar nicht realisiert hat, dass das Goethe ist, das war ihm sehr peinlich. Und Schiller hat ihm Publikationsmöglichkeiten geboten, er hat Sachen publizieren können, in erstklassigen Organen, und hat ihm sogar für den Hyperion-Roman, obwohl da der Text überhaupt noch nicht fertig war, schon einen Verlag organisiert. Also er hat schon einen Verlag gehabt, in dem dann auch der erste Teil des Hyperion publiziert worden ist. Also das sind wirklich total andere Umstände als in der Jugend Leopardis. Ne? Wirklich ganz anders. Das ist ganz jung, wirklich schon mitten im interessantesten Kontext gewesen. Allerdings, die Sache mit dem Philosophiestudium hat genauso wenig geklappt wie die Hauslehrerei. Da war es sogar schon früher damit vorbei, das ist eigentlich nur ein halbes Jahr gegangen. Hölderlin war sehr, sehr beeindruckt von Fichte. Genauer kann man das nachlesen in dem Buch von Violetta Weibel über Hölderlins Beziehung zu Fichte. Aber er hat die ganze Situation dort nicht vertragen. Warum, ist bis heute eigentlich unklar. Also es gibt keine wirkliche, positive oder überzeugende Erklärung, warum. Aber er ist nach einem halben Jahr einfach abgehauen aus Jena. Ob das mehr die Wirkung der fichtischen Philosophie war, oder die sozialen Umstände oder Spannungen in der Beziehung zu Schiller. Da hat es große Spannungen gegeben. Da mache ich eine Fußnote. Ganz im Gegensatz zu Leopardi, der davon zu viel gehabt hat, hat Hölderlin keinen Vater gehabt. Und zwar sozusagen mehrfach. Sein Vater ist früh gestorben, seine Mutter hat noch einmal geheiratet und dieser Stiefvater, mit dem er ganz gut ausgekommen ist als Kind, ist auch sehr bald verstorben. Also noch bevor Hölderlin 10 Jahre alt war, da hat er einen Halbbruder gehabt, die haben ein Kind gehabt, mit dem hat er dann sein Leben lang einen Briefwechsel geführt mit diesem Halbbruder. Aber er hat sozusagen doppelt keinen Vater gehabt. Er hat zweimal den Vater verloren, während Leopardi sein ganzes Leben lang von diesem Vater da dominiert war. Es gibt Biografen, die Spannungen Hölderlins in seiner Beziehung mit Schiller von diesem Blickpunkt aus sehen, also von sozusagen Frustrationen in der Suche nach einem Vaterersatz. Andere Autoritäten, und mir scheint das mindestens genauso plausibel, sind der Auffassung, dass diese Spannungen hauptsächlich von Schiller ausgegangen sind. Darüber werden wir dann noch einmal ein bisschen was reden. Jedenfalls, wie gesagt, im Frühsommer 95 ist Hölderlin davon aus Jena, hat mehr oder weniger den Rest dieses Jahres dann bei seiner Mutter verbracht in Schwaben. Es steht fest, dass er zu dieser Zeit, also das ist bezeugt, massivste psychische Probleme gehabt hat, unter Depressionen und Arbeitsunfähigkeit und temporären Verwirrungszuständen gelitten hat. Man kann also diese Episode zusammenfassend vielleicht sagen, er hat sich aus einer für einen jungen Schriftsteller extrem günstigen Situation mehr oder weniger absichtlich selber hinaus katapultiert und hat sich auf eine Schiene gestellt, auf der sich zwangsläufig fundamentale Lebensprobleme ergeben mussten. Und die haben sich dann auch in einem fürchterlichen Maß wirklich kumuliert. Es ist nicht so, dass er seine Kontakte und auch seine Reputation als Dichter verloren hätte mit dieser Flucht aus Jena. Das ist nicht der Fall. Aber sie waren entscheidend mühsamer und unverlässlicher geworden. Und vor allem klarerweise deswegen, weil er selber für seine Bekannten unverlässlicher geworden war. Auf einmal war der weg. Es liegt auf der Hand, dass die Wahl zu diesem, also dass dieser Wechsel in seiner Situation in einem gewissen Sinn seine eigene Wahl gewesen ist, dieser Weg in eine doch radikale Selbstständigkeit oder Isolation, aber von Anfang an wohl auch eine zu schwere Last. Also man könnte sagen, an diesem Punkt seiner Lebensgeschichte eine Umkehr des Wegs von Leopardi, ne? Aus der Welt der literarischen Größen, aus der Perspektive einer erfolgreichen Dichterkarriere, ein Rückfall in Vereinsamung. Aber das ist also jetzt einmal nur zur Biografie und nicht das, worum es eigentlich geht. Wir wollen ja das Verständnis von Philosophie vergleichen oder sozusagen den Zugang zur Philosophie zunächst einmal. Und vor allem unter diesem Aspekt hat man es da mit einem ganz anderen Hintergrund zu tun. Also 1788, habe ich gesagt, ist er zugleich mit Hegel, mit dem er sich sofort angefreundet hat, in dieses Tübinger Stift eingetreten. Student der evangelischen Theologie, eine konfessionelle Elite-Uni. 2 Jahre später ist der damals erst 16-jährige Schelling, ein richtiges Wunderkind, als Dritter zu den Freunden dazugekommen. Der ist dann auch aufgrund dieses Altersunterschieds 3 Jahre länger dort geblieben, hat allerdings schon in seiner Zeit als Student in Tübingen philosophische Publikationen in die Welt gebracht, die von allen bestaunt worden sind, also welche, die auch heute noch gelesen werden müssen. Da liegt ein erster großer Unterschied. Wenn Hölderlin so um 1789, 1790 hat er begonnen, sich ernsthaft mit Philosophie zu beschäftigen. Und das war ganz im Unterschied zu Leopardi von Anfang an in der Form von Diskussion. Das war nicht ein isoliertes Selbststudium wie bei Leopardi, sondern gemeinsame Begeisterung für die Sache der Philosophie unter Freunden und auch teilweise stimuliert durch Lehrer. Das Studium ist zwar Theologie gewesen, noch dazu mit einem starken Akzent auf Ausbildung zum Priesterberuf. Also zum Beispiel musste man im Laufe des Studiums mehrfach Predigten schreiben und halten, Probepredigten schreiben und halten. Und es war ein sehr konservativer Unterricht in Dogmatik, aber es wurde auch Philosophie unterrichtet. Und Philosophie wurde von Tutoren unterrichtet, die an der Uni in Tübingen tätig waren und die zum Teil sehr fortschrittlich orientiert waren. Und Fortschritt oder Fortschrittlichkeit in diesem Zusammenhang heißt vor allem, dass sie fundamentale theologische Fragestellungen aus der Perspektive der kantischen Philosophie aufgerollt haben. Also eine lebendige Diskussion, in der theologische Fragen konfrontiert worden sind mit den Lehren der kantischen Philosophie. Kant war ein früher und der erste massive philosophische Einfluss auf Hölderlin von einer dauerhaften und letztlich, glaube ich, überhaupt nicht zu überschätzenden Wirkung. Und da handelt es sich nicht, wieder im Unterschied zu Leopardi, um Wissen aus zweiter oder dritter Hand, sondern immer um Auseinandersetzung mit Originaltexten. Also mit der zu seiner Zeit lebendigsten Philosophie war er von Anfang dieses Studiums an konfrontiert. Für die unter Ihnen, die sich für Kant ein bisschen interessieren, muss man da qualifizierend dazu sagen, dass die wichtigste Schrift Kants in diesem Zusammenhang, die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, erst im Jahre 1793 erschienen ist. Das heißt, dass diese Diskussionen über die Folgen der kantischen Philosophie für die Theologie hauptsächlich auf der Basis der 3 Kritiken, die Kritik der Urteil des Kraftes 90 erschienen, insbesondere aber der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, der Kritik der praktischen Vernunft und der Aufklärungsschrift von 1784 geführt worden sind. Also die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, das war noch nicht da, aber es war schon genug, also was man aus der Kritik der praktischen Vernunft, der Grundlegung und der Aufklärungsschrift herauslesen konnte, um daraus sozusagen wirkliche Attacken auf dogmatische theologische Positionen führen zu können. Also sehr früh war er mit Kant vertraut. Diese Vertrautheit macht sich vor allem darin bemerkbar, dass er immer wieder, noch sehr viel später, wenn er sich mit Fichte auseinandersetzt zum Beispiel, dass er immer wieder die Thesen anderer Philosophen, mit denen er sich beschäftigt, umformuliert in die Terminologie und auch in die Denkfiguren von Kant. Ich lese Ihnen da eine Stelle vor, damit Sie mal den selber hören. Ich lese mal eine Stelle vor aus einem Brief an seine Mutter vom Februar 1791, wo er über seine philosophischen Studien berichtet und eine Art Entschuldigung dafür vorbringt, dass er den Atheisten Spinoza gelesen hat. Liebste Mama, mit 3 M insgesamt, Sie haben mich ganz beschämt mit Ihrer Güte und so. Er ist sein ganzes Leben lang finanziell von seiner Mutter abhängig gewesen, die ihn sehr, sehr kurz gehalten hat. Also die Mutter war nicht arm, aber der hat sozusagen wirklich um jeden Groschen, noch wie er 30 war, einen Brief schreiben müssen und so. Furchtbar. Verzeihen Sie, liebe Mama, wenn mir ein Wort in meinem vorigen Brief entfallen ist, das der kindlichen Ehrfurcht zuwider sein mag. Hier haben Sie meine gestern abgelegte Predigt. Er schickt jetzt sozusagen seinen Predigtentwurf mit, den er da schreiben musste. Derjenige Teil derselben, in welchem gesagt wird, ohne Glauben an Christum finde, wenn man die Sache genau prüfe, gar keine Religion, keine Gewissheit von Gott und Unsterblichkeit statt, ist es, womit ich mich seit einiger Zeit anhaltender als sonst beschäftige. Ich glaube, es gibt viele gute Christen, die nicht von jenem Satz nach seinem ganzen Umfang überzeugt sind, nicht als ob sie nicht glauben, wenn der Satz ihnen entwickelt wird, sondern weil sie nicht in Lagen kommen, wo sie die ganze Notwendigkeit der christlichen Religion von jener Seite kennenlernen. Erlauben Sie, liebe Mama, dass ich Ihnen sage, wie ich nach und nach dahin gebracht wurde. Ich studierte denjenigen Teil der Weltweisheit, der von den Beweisen der Vernunft für das Dasein Gottes und von seinen Eigenschaften, die wir aus der Natur erkennen sollen, handelt, mit einigem Interesse dafür, dessen ich mich nicht schäme, wenn es gleich auf einige Zeit mich auf Gedanken führte, die Sie vielleicht unruhig gemacht hätten, wenn Sie sie gekannt hätten. Ich ahnete nämlich bald, dass jene Beweise der Vernunft fürs Dasein Gottes und auch für die Unsterblichkeit so unvollkommen wären, dass sie von scharfen Gegnern ganz oder doch wenigstens nach ihren Hauptteilen würden umgestoßen werden können. In dieser Zeit fielen mir Schriften über und von Spinoza, einem großen, edlen Mann aus dem vorigen Jahrhundert und doch Gottesleugner nach strengen Begriffen, in die Hände. Ich fand, dass wenn man genau prüft, mit der Vernunft, der kalten, vom Herzen verlassenen Vernunft, auf seine Ideen kommen muss, wenn man nämlich alles erklären will. Aber da blieb mir der Glaube meines Herzens, dem so unwidersprechlich das Verlangen nach Ewigem, nach Gott gegeben ist, übrig. Das ist auch ein bisschen so was Apologetisches natürlich, wie man bei Leopardi findet. Das Wichtige ist, wir hören, obwohl es an der Oberfläche um Spinoza geht, deutlich eine Beschäftigung mit der kantischen Stellungnahme zu den Gottesbeweisen heraus. Aber das ist natürlich nicht das Wichtigste. Das ist nicht das Wichtigste, was diesen Einfluss Kants betrifft. Das Wichtigste an Kants Einfluss in dieser Zeit war die Einsicht, und was man eben auch schon vor dem Erscheinen der Religionsschrift genau sehen konnte, die Einsicht in den Zusammenhang, den Kant in seiner praktischen Philosophie hergestellt hatte zwischen Gottesvorstellung, moralischem Gesetz und Freiheit. Also dass die Grundlage der Moral in der Selbstbezüglichkeit, der Selbstgesetzgebung von praktischer Vernunft, also in der Freiheit allein und nur in der Freiheit zu finden ist und dass nur von dort aus und nicht von einer externen, wie immer theoretisch legitimierten Autorität her eine kommunizierbare Vorstellung von Gott gewonnen werden kann. Das Freiheitsdenken als solches, der Ansatz der Freiheit im Zentrum von Vernunft, der Ansatz der Freiheit als letzter Grund der Selbstvergewisserung von Vernunft. Das war das, was diese Studierenden dort in Tübingen an Kant fasziniert hat. Das nur als praktische, also eben als Freiheit, Vernunft sich selber erfassen kann. Und dieser Enthusiasmus hat eine doppelte Verstärkung erfahren, eben durch die Revolutionsbegeisterung in der Phase unmittelbar nach 1789 und die Aufnahme des Werkes von Rousseau. Das sind natürlich Sachen, die alle innerlich zusammenhängen. Rousseau war sowieso ein immens populärer Autor, nicht unbedingt von genau den Seiten her, wie er für uns jetzt erscheint, aber jeder hat den Emil gekannt und die neue Heloise und viele den zweiten Diskurs, also das werde ich Ihnen dann vielleicht, wenn sich das aus, kann ich noch was vorlesen, und der Gesellschaftsvertrag und sein Einfluss auf die Revolution ist auf der Hand gelegen. Und andererseits war Kant in seinem Freiheitsdenken, auch nach eigenem Zeugnis, von niemandem mehr beeinflusst als von Rousseau und hat vor allem mit der Aufklärungsschrift einen wichtigen grundsätzlichen Zusammenhang hergestellt zwischen den Möglichkeiten und Ansprüchen systematischer Philosophie einerseits, Aufklärung und Freiheitsbewegung andererseits. Ich möchte da jetzt noch so eine kleine Fußnote. Zwei sehr simple Tatsachen, sozusagen historischer Natur, die man sehr leicht zu registrieren vergisst, weil sie so an der Oberfläche liegen, also so ein Wald vor lauter Bäumen-Phänomen und die diesmal eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Erstens die Erfahrung der Revolution, wenn man von der Revolutionsbegeisterung dieser jungen Leute spricht, die Erfahrung der Revolution. Da habe ich vor kurzem, ist mir das auch erst so vor Augen geführt worden in einem Hölderlin-Buch, aber ich weiß es nicht in welchem, wo der Autor schreibt, dass wir uns klar machen müssen, dass es uns gar nicht leicht fällt, in Wirklichkeit uns diese Begeisterung vorzustellen. Und zwar schon aus dem einfachen Grund, weil wir die Neuheit und Unerhörtheit nicht nachfühlen können. Deswegen, weil für uns ja schon so viele Revolutionen nachgefolgt sind. Und 48 und die Oktoberrevolution, vor allem eine, die sich selber permanent genannt hat. Also, das war aber für die nicht so. Ja, für die war das was, vollkommen Unerhörtes und sozusagen ein Umsturz wirklich der Welt. Das werden wir dann in Bezug auf Hölderlin nochmal, das hat das Weltverständnis, nicht nur das politische Verständnis einer Generation, sondern das hat das Weltverständnis betroffen. Die andere Sache, die einem leicht entgehen kann, betrifft Kant. Man übersieht sehr leicht, dass eine besondere Bedeutung darin liegt oder für diese Generation darin gelegen hat, dass Kant mit der Kritik und tatsächlich in einem gewissen Sinn der Liquidierung der Schulphilosophie, also das haben alle mitbekommen, dass die Schulphilosophie, die rationalistisch-aufklärische Schulphilosophie ist liquidiert, aber dass er zugleich mit dieser Liquidierung und in einer oberflächlichen Spannung dazu das Systematische in der Philosophie besonders nachdrücklich eingefordert hat. Ja, das übersieht man leicht. Wir sehen ganz gern den Kant mal so und wechseln dann selber die Perspektive. Aber die haben, für die ist etwas ganz, ganz wichtig gewesen, nämlich dass mit dieser Liquidierung der Schulphilosophie trotzdem sozusagen nicht ein jetzt können wir machen, was wir wollen einhergegangen ist, sondern ein besonderer Nachdruck darauf, dass Philosophie systematisch zu sein hat. Die Fragen des Aufbaus eines philosophischen Lehrgebäudes sind dadurch in ganz neue Dimensionen verschoben worden. Die sind dadurch zu offenen Fragen geworden, weil jetzt sozusagen dieses Buchformat für das typische philosophische Buch, an das sich die Kritik der reinen Vernunft in gewisser Weise noch gehalten hat, nicht mehr möglich ist. Aber trotzdem eine Aufforderung zur Systematik da ist. Das heißt, Aufbaufragen kriegen eine ganz neue Bedeutung, insbesondere die Frage, was spezifisch philosophische Begründungspflichten und Begründungsstrategien sind, diese Frage ist in Dimensionen akut geworden, die man vorher nicht realisiert hat. Erst wenn man sich das vor Augen hält, kann man besser mit den Spannungen umgehen, die in der deutschen Philosophie so um die Wende zum 19. Jahrhundert und in den ersten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts bestanden haben, zwischen dem Anspruch auf Systembildung einerseits, ein sehr starker Anspruch auf Systembildung, und zugleich dem Anspruch auf Öffnung zur Geschichte, Öffnung zur Gesellschaft, Öffnung zur Kunst, zur Religion. Also in dem Werk von Hegel zum Beispiel spiegelt sich das ja ganz, ganz deutlich und klar. Ne? Aber es ist wichtig zu sehen, dass das von Anfang an durch Kant sozusagen, ein durch Kant aufgerissene sozusagen Dimension ist, in der Philosophie sich bewähren muss. Also nur auf das wollte ich hinweisen. Also man kann, um wieder den Vergleich, ein letztes Mal, dann höre ich ja für heute auf, um wieder den Vergleich mit Leopardis Situation aufzunehmen, in Worten von Kant, in leichter Paraphrase von Kant vielleicht sagen, während Leopardi mit der Philosophie in der Gestalt einer innerlich verbogenen, verstaubten und nur in ihren Negativbildern attraktiven Schulphilosophie Bekanntschaft geschlossen hat, stand Philosophie für Hölderlin und seine Freunde mehr oder weniger von Anfang an in dem offen, was Kant den Weltbegriff der Philosophie nennt. Also ein bisschen zu früh für das, was ich mir vorgenommen habe, muss ich auch heute aufhören. Ich werde nächstes Mal ein bisschen ganz kurz, das brauche ich gar nicht kurz, das kann ich ein bisschen ausführlicher, ein bisschen auf Rousseau eingehen und insbesondere dann auf das, was Hölderlin in dem Brief an die Mutter angedeutet hat, dass er mit Schriften von und über den Spinoza bekannt geworden ist. Da spielt eben die Publikation im Jahre 85 von dem Spinoza-Buch von Jacobi eine entscheidende Rolle. Da gebe ich Ihnen noch einen Literaturhinweis, ich schreibe das nochmal. Wenn man sich interessiert, und jetzt allerdings ohne spezifisches Eingehen auf Hölderlin, aber wenn man sich interessiert für diese philosophische Situation in diesen Jahren, vor dem und wie sich die entwickelt, wie da verschiedene Trends aufkommen, sterben, transformiert werden. Und zwar immer vor dem Hintergrund von Kant, des Werks von Kant, dann ist wirklich ein ganz tolles Buch, das von Eckhard Förster, die 25 Jahre der Philosophie. Das ist wirklich ein ganz super Buch, wenn Sie das in die Hand kriegen können. Das ist kompetent, gut, schafft einen Überblick und ist richtig spannend eigentlich. Okay, also für heute Schluss und nächstes Mal geht es weiter mit Hölderlin.